Ihr hört Radio Dreigland auf 102,3 MHz mit einer kurzen Übersicht über das, was ihr am heutigen Samstag den Tag über zu hören bekommt. Ab 11 Uhr die Jazz Dates in Jazz am Samstag, ab 12 Uhr den Saturday Club mit der Joe Meek Story Teil 3 1962 bis 63 on the top, dies von 12 bis 13 Uhr. Ab 13 Uhr den Blick in die Woche, verschiedene Infobeiträge der vergangenen Woche und dann ab 14 Uhr Sendung in anderen Sprachen. Es geht los mit Portugiesisch 14 Uhr, Arabisch 15 Uhr, Spanisch 16 Uhr, Italienisch 17 Uhr und Türkisch 18 Uhr. 19 Uhr dann Radio International, eine Sendung Asin Informationen aus dem Pazifikraum. Radio International 19 bis 20. Ab 20 Uhr neue Alben und Tipp fürs Leben in Hangi Dory von 20 bis 21 Uhr genau genommen. Rock'n'Roll in der Sendung von Biba Belula dann 21 bis 22 Uhr und zum Schluss nochmal viel Musik. Ab 24 Uhr steht da besonders Frank Zappa auf dem Programm. Dies im Radio Dreigland auf 102,3 MHz und jetzt anschließend das Tagesinfo von RDL.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Februar 1992.
Abgeschlagen werden. Dann haben wir noch einen kleinen satirischen Exkurs über Urlaub und Urlaub in Freiburg, aber dazu wird noch nichts verraten. Zwei Beiträge sind im Info von Radio Dreieckland bereits zum Thema Algerien gelaufen. Heute folgt noch einer mit zwei Interviews, eins mit Echle Kebaili aus Tübingen und ein weiteres mit Sabine Kebier, Journalistin aus Berlin. Der Beitrag setzt sich auch mit der Schwierigkeit auseinander, sich in der Situation in Algerien mit fortschrittlichen Gruppen zu solidarisieren. Und zu guter Letzt die Bürgerinitiative gegen die B31 Ost neu und ihre Aktionen gegen die Stadtautobahn. Ein Thema für sich, zumindest was die doch recht harmlosen Aktionsformen angeht. Dass es auch anders geht, als Straßen nur während der Rotphase zu blockieren, zeigt die BI gegen die Stresemannstraße in Hamburg.
Ja, ich habe mich angezeigt, weil ich mit anderen zusammen auch an diesem Prozess von Christoph Bezen teilgenommen habe und weil ich den richterlichen Urteil nicht für akzeptabel fand. Also in der Urteilsbegründung heißt es unter anderem natürlich, zur Annahme der Mittäterschaft ausreichend sind beispielsweise bewusstes Bestärken im Tatwillen durch eine vorbereitende Handlung oder Teilnahme an einer Vorbereitungshandlung.
Ja, entschuldigen, hier ist es wieder gerade etwas chaotisch. Wir haben das Interview ohne Einleitung eingespielt, aber ihr könnt den Anfang gleich nochmal hören und die Einleitung vorher.
In dieser Woche fielen die Urteile im sogenannten Blockadeprozess. Worum ging es dabei? Während des französischen Manövers Brouté im September 1990 hinderten zwei Menschen durch eine Sitzblockade in der Schwarzwaldstraße in Freiburg einen französischen Militärkonvoi am Weiterfahren. Das Gericht urteilte im Prozess am Mittwoch auf Nötigung und verhängte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 bzw. 60 Mark auf Bewährung. Im gestrigen Info haben wir bereits ausführlich hierüber berichtet. In der gleichen Angelegenheit wurde wenige Tage zuvor ein weiterer Mensch, Christoph Besemer, verurteilt, obwohl dieser gar nicht an der Blockade beteiligt war, jedenfalls nicht körperlich. Das Gericht sprach Christoph der psychischen und verbalen Unterstützung der Blockierer schuldig und verhängte ebenfalls eine Geldstrafe. Keineswegs ein salomonisches Urteil, wie die Badische Zeitung kommentierte, sondern der Versuch, Widerstand gegen eine Militarisierung der Region mittels Justiz mundtot zu machen und zu unterdrücken. Auch hierüber wurde im Info bereits berichtet. Neu ist, dass viele Menschen dieses Urteil gegen Christoph nicht nur auf sich beruhen lassen wollen, sondern auch ungewöhnliche Widerstandsformen entwickeln. Insgesamt 37 Menschen, darunter auch 9 Stadträte der Grünen, haben sich selbst angezeigt, um auf diese Weise gegen das Urteil zu protestieren. Eine von ihnen ist Joe Denning. Wir sprachen heute Nachmittag mit ihr und bringen jetzt auch nochmal das eben schon zu früh gestartete Interview.
Ja, ich habe mich angezeigt, weil ich mit anderen zusammen auch an diesem Prozess von Christoph Besemer teilgenommen haben und weil ich den richterlichen Urteil nicht für akzeptabel fand. Also in der Urteilsbegründung heißt es unter anderem natürlich, zur Annahme der Mittäterschaft ausreichend sind beispielsweise bewusstes Bestärken im Tatwillen durch eine vorbereitende Handlung oder Teilnahme an einer Vorbereitungshandlung durch nur psychische und verbale Unterstützung. Und da, also da klage ich mich dieser Unterstützung an.
Jo Denning begründet ihre Kritik am Urteil gegen Christoph auch juristisch anhand des Nötigungsparagrafen 240 des Bundesverfassungsgerichtes von 1986.
Dieser Urteil fiel als Patt aus, also 4-4. Und das zeigte für mich, das war ein ganz deutliches Zeichen für einen Prozess, der in unserer Gesellschaft im Gang ist. Weil diese Paragraphen, der ja schon im letzten Jahrhundert, aus dem letzten Jahrhundert stammt, bekam durch diesen Urteil einen neuen Akzent, würde ich sagen. Weil jetzt ist jeder Richter, also jedes Gericht, aufgefordert, anhand von Kriterien, also die Verwerflichkeit einer Nötigung zu prüfen. Das heißt also auch, dass die Motiven des Angeklagten müssen in Betracht gezogen werden. Und das wurde meiner Meinung nach in diesem Prozess gegen Christoph Besemer nicht getan. Und auf der anderen Seite in diesem Prozess am Mittwoch gegen den zwei Angeklagten wurde auf dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil Bezug genommen. Und da sieht man eben, dass es verschiedenerlei Unterschiede, also dass es Unterschiede in der Rechtsprechung hier in Freiburg gibt. Nicht?
Wird es jetzt in Freiburg aufgrund der 37 Selbstanzeigen eine Dauerprozesswelle geben?
Beide Prozesse, die von Christoph Besemer und die von den zwei am Mittwoch zusammennimmt, dann kann man überhaupt nicht wissen, was mit diesen Selbstanzeigen gemacht werden wird. Weil man kann vielleicht sich vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft gerne in den Prozess gehen würde, aber wie dann die Richter entscheiden, das kann man nicht sagen, weil es gibt verschiedene Urteile.
Nehmen wir mal an, das hat Erfolg, diese Strategie mit der Selbstanzeige. Kann man denn auch hoffen, dass das auch Konsequenzen hat für zukünftige Militärmanöver hier in Freiburg, dass die sich dann auch überlegen, die eher nicht mehr hier zu machen?
Also das ist ja zum Beispiel am Mittwoch in dem Prozess auch angesprochen worden. Das heißt, Jürgen Kresslin hat schon gesagt, er erwartet, dass wir ja eine zunehmende Militäraktionen hier in der Gegend bekommen, wenn die deutsch-französische Brigade ja in Mülheim dann stationiert wird. Wir werden weiter gegen solche Manöver kämpfen müssen. Das werden wir müssen.
Seit 1987 wohnen die Menschen in der Hafenstraße legal. Das heißt, sie haben durch ihre Besetzung und durch ihren erfolgreichen Widerstand erreicht, dass ihnen Mietverträge gegeben werden mussten. Knebelverträge wohlgemerkt. Doch mit der Verrechtlichung des Wohnverhältnisses waren noch nicht die Absichten der Stadtverwaltung und des Senats in Hamburg vom Tisch. Diese wollen die Hafenstraße nach wie vor abreißen. Flux war ein Grund herbeigezaubert. Aus Häusern der Hafenstraße gingen gewalttätige, strafbare Handlungen aus, hieß es. Und damit war nach dem ausgehandelten Vertrag ein Kündigungsgrund vorhanden. Der Verein Hafenstraße als der Pächter der Häuser wurde gekündigt. Der Eigentümer nunmehr heißt Hafenrand GmbH, ein kommerzielles Abrissunternehmen der Hansestadt. Und diesem Unternehmen stellt sich ein Problem. Ein Bewohner der Hafenstraße dazu:
Die einzelnen Leute sind da, die hier Wohn- und Mietverträge haben, die also Untermieter des Vereins Hafenstraße sind, die sind damit nicht gekündigt. Die müssen einzeln rausgeklagt werden. Und das ist genau das, was jetzt läuft. Es laufen jetzt Einzelprozesse gegen die Wohnung, gegen die Mietverträge von den einzelnen Leuten. Und das findet vom Amtsgericht statt, vor verschiedenen Amtsrichtern. Also verschiedene Richter, die auch zuständig sind für die einzelnen Leute. Alphabetisch geht das, glaube ich.
Den Räumungsklagen steht ein Urteil des Bundesgerichtshofs entgegen, das besagt, dass Untermieter ganz normalen Kündigungsschutz genießen. Der Knebelvertrag gegenüber dem Verein Hafenstraße ist also nichtig. Dennoch verliefen die ersten drei Prozesse höchst unterschiedlich.
Und am ersten Prozesstag war es so, dass ein reaktionärer Amtsrichter gleich gesagt hat, das kommt nicht in Frage, der Kündigungsschutz für die, er sieht das anders. Während Amtsrichter 2 und Amtsrichter 3, die vorgestern und gestern dran waren, gleich die Klagen abgewiesen haben. Also, es wurde hier so gesagt, es steht 2-1 für uns sozusagen. Drei Richter, 2-1. Das Interessante ist, dass gestern eben gleich Urteile gefällt worden sind. Also die Klagen sind quasi gleich abgewiesen worden. Das heißt, sie müssen in die nächste Instanz. Während der erste Richter gesagt hat, also da steht das auch noch offen, der gesagt hat, wenn beide Parteien, also Kläger und Beklagte, nicht neues Material liefern für einen Termin am 3. März, dann werden wir wahrscheinlich die Prozesse verlieren. Und das sagen eben, da sagen die anderen Amtsrichter eben was anderes zu. Und allein ein einziges positives Urteil reicht ja eigentlich, um dass es in die nächste Instanz gehen muss. Und wie das da läuft, das ist ziemlich unklar. Das wird vom Landgericht stattfinden. Das werden dann wieder drei Richter sein, die das in der nächsten Instanz behandeln. Es kann sein, dass da durchaus unterschiedliche Sachen wieder rauskommen, wieder unterschiedliche Auslegungen. Und das ist deswegen dieser sogenannte rechtsstaatliche Räumungsweg da von Ihnen länger dauert, als die das sich vorgestellt haben. Also es kann sich dann noch länger hinziehen. Es kann aber auch genauso sein, dass wenn diese Landgerichtsrichter gleichgeschaltet sind, dass sie das ziemlich schnell vom Tisch wischen, was vorher Amtsrichter vielleicht anders entschieden haben.
Die Presse berichtete in der üblichen Hetzmanier. Der Hafenstraße-Block konnte nicht düster genug beschrieben werden. Das dürfte einstweilig wieder abgeflaut sein, verpasste das Gericht dem räumungswilligen Senat eine derartige Schlappe. Für die Bewohnerinnen der Hafenstraße muss jetzt die Diskussion losgehen. Nicht unbedingt die, wie am meisten, am besten, am intensivsten Solidarität erzeugt wird, sondern vor allem, wie die Bewohnerinnen aus der von Presse und Senat aufgebauten Isolierung rauskommen können.
Für uns ist es total wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen, dass wir hier nicht einfach was Besonderes sind und die Leute sollen sich mit uns solidarisieren, sondern wir haben hier gemeinsame Probleme und wir sind in der Lage, vielleicht da irgendwie ein Stück voranzugehen und zu sagen, ey, das sind die Dinger und wir wollen das so und so und darüber eine Mobilisierung hier zu machen. Und wie das laufen kann genau, wie wir das konkret machen, da sind wir mitten in der Diskussion und haben da allerdings auch nicht viel Zeit, denke ich. Weil ich würde mich nicht darauf verlassen, dass diese Rechtswege, die da jetzt gerade laufen, dass das alles so unbedingt so lange dauert. Sondern dass sie, wenn wir da nicht zu Potte kommen, in die Hufe kommen, dass sie ihre Chance nutzen werden und hier räumen werden.
Reisefieber gepackt werden, hören wir nun in diesem Gespräch, das wir auf der Straße für Sie belauschen.
Ach, guten Tag, Frau Göbel, wie geht's denn so?
Na ja, muss ja. Und selbst?
Ja, ich fahre ja morgen in Urlaub.
Ach, ganz alleine?
Deckermanns Computerreisen, wissen Sie?
So. Mal raus aus dem Büro, was?
Nach Gran Canaria mit dem Flugzeug.
Ach, was? Morgen gibt's ja wieder den Karel im Fernsehen.
Wer?
Na, diese Holländer.
Ach. Momentan wird ja wieder alles teurer.
Ich sehe den Karel ganz gerne.
Ach, gucken Sie mal. Ein Pferdegespann. Hätten Sie gedacht, dass es hier sowas noch gibt?
Oh, wie schön. Das sieht man aber selten.
Ja, zu schön ist
ja.
Das.
Sehr schön.
Guten Tag, Freiburg-Information. Sie planen Ihren Urlaub in Freiburg. Da können wir Ihnen ein Angebot machen. Ein Hotel, zentral gelegen, direkt zwischen Hauptbahnhof und Stadttheater. Selbstverständlich. 60 Einzelzimmer stehen Ihnen zur Verfügung. Die Adresse? Hotel Thüren, Bertholdstraße 60, Telefon 31173. Aber wir können Sie auch direkt mit dem Hotel verbinden. Einen Moment bitte.
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Halt, das verstößt gegen die Hotelvorschriften.
La direction et le personnel de l'hôtel vous souhaitent la bienvenue à Fribourg et espèrent que vous passerez un agréable séjour.
Direktion und Personal heißen Sie willkommen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Sport und Arbeitskleidung ist im Speisesaal und in der Bar verboten. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ihnen zur Verfügung gestellten Material um. Bitte teilen Sie der Rezeption außergewöhnliche Ereignisse und Anormalitäten mit. Lassen Sie keine Wertsachen oder Geld im Zimmer. Die Direktion lehnt jede Verantwortung ab. Es steht ein Tresor zu Ihrer Verfügung. Lassen Sie keine Fremden in Ihr Zimmer. Dazu stehen Ihnen die Salons zur Verfügung. Seien Sie bitte ruhig. Lärm könnte Ihre Nachbarn stören. Und bitte verbrauchen Sie nicht unnötig Energie. Sie ist sehr teuer. Alle Anregungen sind uns willkommen. Bitte wenden Sie sich an die Direktion. Gruppenbuchungen richten Sie bitte an die Rezeption. Die Zimmer müssen bis 11 Uhr geräumt sein. Und keine Haustiere. Aus Sicherheitsgründen bitte keine elektrischen Geräte auf den Zimmern benutzen. Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen natürlich auf einen Besuch bei Ihrem nächsten Aufenthalt in Freiburg.
Es steht hiermit ganz eindeutig fest, dass der Abriss gegen die Hotelverordnung verstößt. Und wieder einmal wird geltendes Recht gebrochen und die Ordnung des demokratischen Rechtsstaates mit Füßen getreten. Ein Staat, der die Hotelordnung missachtet, hat mit Menschenrechten nichts am Hut.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Februar 1992.
Thank you.
Der Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser und dessen Gewerkschaft, nämlich die für Holz und Kunststoff, erklärten als quasi Selbstbeschränkung bis Mitte der 90er Jahre, das heißt frühestens 1995, Tropenholz nur noch aus sogenannt umweltgerechter Bewirtschaftung zu importieren. Künftig soll, so heißt es im schönsten Umweltbundesamt-Jargon, soll den tropischen Wäldern nur noch so viel Holz entnommen werden, wie nachwachse. Nun ist die Möglichkeit, Tropenholzeinschlag auf ökologische Verträglichkeit zu kontrollieren, praktisch gleich null. Kriterien, nach denen ungestraft geholzt werden darf, sind recht weit ausgelegt. Beispielsweise Holz aus Wäldern, welche Ackerland weichen sollen, darf weiter importiert werden. Holz aus Ländern, deren Regierungen nur genug Bekenntnisse abgeben, ihre Wälder in Zukunft wieder aufzuforsten, darf weiter importiert werden. Wirtschaftsminister Möllemann, der die Erklärung der Holzindustrie feierlich entgegennahm, nannte die Lippenbekenntnisse auch flugs ein, Zitat, wohltuend, sachlichen und hilfreichen Beitrag auf dem Weg zu einem wirkungsvollen Schutz der tropischen Wälder. Ich führte heute ein Interview mit Carsten Hüttche, Sprecher der Fachgruppe Regenwald von Robin Wood. Ist denn eine umweltgerechte Bewirtschaftung von tropischen Regenwäldern überhaupt möglich?
Ja, die Verbände, die mit ihrer Erklärung am Dienstag an die Öffentlichkeit getreten sind und von Wirtschaftsminister Möllemann sich dafür Streicheleinheiten abgeholt haben, behaupten, es wäre möglich. Wir hingegen weisen darauf hin, dass es unter Fachleuten noch vollkommen umstritten ist, ob und wie es eine umweltgerechte Tropenholzgewinnung überhaupt geben kann.
Worauf berufen sich denn die Holzindustriellen in ihrer Vorlage?
Die deutsche Tropenholzwirtschaft beruft sich bei ihrer nachhaltigen Waldbewirtschaftung vor allen Dingen auf Kriterien, die von einer internationalen Tropenholzhandelsorganisation erstellt wurden, der ITTO. Diese hat sich jedoch, so urteilt auch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, die sich jahrelang mit dem Problem der Zerstörung der Regenwälder beschäftigt hat. Diese urteilt auch, dass diese Organisation sich als Instrument zum Schutz von unberührten Regenwäldern als vollkommen ungeeignet erwiesen hat. Warum? Man muss ein bisschen vielleicht hinter die Fassaden der ITTO gucken. Man stellt dann fest, dass es eigentlich eine reine Handelsorganisation ist, die basiert auf einem Rohstoffabkommen, das vor allem wirtschaftliche Ziele verfolgt, wie die Verbesserung der Marktstrukturen. Und das erklärte Ziel der ITTO, dass es eine umweltgerechte Holz- und Forstwirtschaft geben soll, ist bis heute ohne praktische Grundlage.
Wie sieht denn die Situation aktuell aus? Gibt es denn überhaupt ökologisch oder ja ökologisch bewirtschafteten Nutzwald in den Tropen?
Ja, da kann man auf Zahlenmaterial zurückgreifen, das die ITTO selbst herausgegeben hat. Und festgestellt wird in dieser Studie, dass es zurzeit nicht mal 1% des weltweit gehandelten Tropenholzes umweltgerecht gewonnen wird.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, uns liegen Berichte vor einer lokalen Umweltorganisation aus Indonesien, die besagen, dass dort die alten Teakplantagen, die es dort gibt, die nach Angaben der ITTO umweltgerecht bewirtschaftet werden, mittlerweile auch schon nicht mehr als umweltgerecht bezeichnet werden können. Denn die gesteigerte Nachfrage, die es im Augenblick nach diesem Tropenholz aus sogenannter nachhaltiger Nutzung gibt, hat bereits dazu geführt, dass die Sachen dort auch nicht mehr so umweltgerecht sind. Es wird in immer kürzeren Zeiträumen dort eingeschlagen. Insofern können wir da auch davon ausgehen, dass das nicht gerade ökologisch zu nennen ist.
Um jetzt mit diesem Phänomen Tropenholzimport hier umzugehen, wäre es ja jetzt ganz sinnvoll, zu euren Forderungen zu kommen. Was fordert ihr?
Ja, da das, wie gesagt, noch immer nicht erwiesen ist, ob es eine ökologische Tropenholznutzung in den Regenwäldern geben kann, fordern wir, solange das nicht bewiesen ist, muss ein sofortiges Moratorium des Holzeinschlages in allen Primärwäldern her. Das bedeutet also im Augenblick kein Holzeinschlag in den Wäldern. Zudem fordern wir, und das kommt uns leider immer wieder zu kurz in solchen Papieren, wie die deutsche Holzwirtschaft oder die ITTO herausgeben, es kommt einfach zu kurz, dass der Regenwald sich nur mit der Beteiligung der im und von Wald lebenden Menschen zu retten ist letztendlich. Das bedeutet, dass die Rechte, die Land- und Nutzungsrechte dieser Menschen stärker berücksichtigt werden müssen. Oftmals ist es zum Beispiel so, dass für den kommerziellen Holzanschlag die traditionellen Nutzungs- und Landrechte dieser Völker, zu denen auch viele Ureinwohner gehören, einfach von den Holzanschlagsfirmen denen unter den Füßen weggezogen wird. Und das ist einfach nicht zu akzeptieren. Es lässt sich ein langfristiger Regenwaldschutz nur erreichen, wenn die Leute, die im und von Wald leben, den auch wollen und akzeptieren.
Und was bedeutet das für die BRD bzw. für die Industriestaaten?
Ja, sie sollten halt nicht irgendwelche Papiere veröffentlichen, in denen sowas nicht berücksichtigt wird. Man sollte sich in der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel stärker darauf konzentrieren, dass man mit den Ureinwohnern zum Beispiel in bestimmten Tropenwaldländern wie den Dayaks auf Borneo oder so, dass man mit denen stärker an Nutzungskonzepten arbeitet für den Regenwald. Und man kann ja da in dem Zusammenhang auch durchaus traditionelles Wissen nutzen. Denn es ist ja nicht so, dass diese Ureinwohner, die dort Jahrtausende lang gelebt haben, den Regenwald zerstört haben. Im Gegenteil, sie haben ihn in ganz geschickter Weise mit sehr vielem ökologischen Know-how nutzen können.
Aber das heißt halt eben jetzt Zusammenarbeit mit den Völkern dort unten. Kann das überhaupt geschehen zusammen mit der ITTO oder eben auch diesen Holzwirtschaftlern in den jeweiligen Industrieländern?
Es ist verdammt schwierig, würde ich mal sagen, gerade wenn wir jetzt die ITTO berücksichtigen, weil die, wie gesagt, vor allen Dingen das Ziel hat, den Holzhandel sicherzustellen. Für die Probleme der Ureinwohner oder der lokalen Bevölkerung, die im Umformwald lebt, interessieren die sich eigentlich gar nicht so sehr. Deswegen sind es ja nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel Experten, Politiker, die auch in dieser Enquete-Kommission saßen, die diese Rolle der ITTO da sehr kritisch sehen im Bereich Regenwaldschutz. Mit den derzeitigen Standpunkten der deutschen Tropenholzwirtschaft und der ITTO ist ein langfristiger Regenwaldschutz auf jeden Fall nicht zu sichern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Februar 1992.
Die B31 Ost neu, die Bürgerinitiativen und Aktionen dagegen, ein Themendauerbrenner im Info. Doch die erhoffte große Protestwelle, gerade auch breiter Bevölkerungsschichten, sie ist bislang kaum ins Rollen gekommen. Aktionen schon, doch welche Wirkung hat schon eine Straßenblockade, bei der die Straßengegnerinnen lediglich während der Rotphasen, wo der Verkehr ohnehin steht, sich auf die Fahrbahn trauen? Anders in Hamburg. Dort existiert der Respekt vor dem grünen Licht für die Autokolonnen schon lange nicht mehr. Ein Interview mit Margot André von der Bürgerinitiative gegen die Stresemannstraße in Hamburg. Es geht ja um die Stresemannstraße in Hamburg. Und könntest du dann kurz mal beschreiben, um was für eine Straße es sich da handelt und wie die Situation der Anlieger ist?
Also die Stresemannstraße ist eine Bundesstraße, die quer durch Hamburg geht. Eine der Hauptverkehrsstraßen ist nach Zählungen also mehr durchfahren als über den Brennerpass. Die Randbebauung ist also durchweg Wohnhäuser. Es sind also so gut wie keine Geschäfte mehr da. Und zum Teil also so 4- bis 5-stöckige Wohnhäuser im Wesentlichen auch, ne? Altbauten auch. Und zum Teil sind die sehr, sehr nah dran. Da ist also an etlichen Stellen nur noch so 1 bis 2 Meter Fußweg dazwischen. Und dann stehen also schon die Häuser.
Eine ziemlich stark befahrene Straße. Ist das ein Zubringer oder?
Ja, das Problem ist, dass sie eben auch als Abkürzung offensichtlich benutzt wird, weil auch für Transitverkehr. Denn einerseits ist es so, dass tagsüber ist der Elbtunnel für Gefahrgutverkehr gesperrt. Mhm. Die fahren also dann durch unser Wohngebiet damit sozusagen. Ah. Und andererseits ist es offensichtlich so, dass es für viele LKWs, die gar nicht nach Hamburg wollen, sondern durchfahren, scheinbar eine trotz Stau mitunter eine Verkürzung ist, anstatt irgendwie außenrum über die Autobahn zu fahren. Ansonsten ist natürlich am Ende der Stresemannstraße ein Stück weiter raus dann noch eine Autobahnauffahrt, ne? Die also nach Norden weiter hochgeht.
Ja, und also das wird
ist sie quer rein in die Innenstadt und sämtliche Verkehrsschilder leiten natürlich auch über die Stresemannstraße, also so als Hauptverkehrsstraße.
Und das führt dann direkt durch ein Wohngebiet und im Sommer sind dann ja auch ist ein Kind dort überfahren worden und es haben sich dann ja auch Aktionen gegen diese Straße gebildet. Könntest du darüber was kurz erzählen? Ja.
Und dann ist eben im August ein Mädchen überfahren worden, die alles richtig gemacht hat. Sie ist bei Grün über den Fußweg drüber gegangen und ist trotzdem von einem Laster, der das eben übersehen hat, überfahren worden, ist sofort tot gewesen.
Welche Maßnahmen habt ihr dann ergriffen als Bürgerinitiative?
Ja, absurderweise, wir als Bürgerinitiative haben das gar nicht so schnell mitgekriegt und haben gar nicht so schnell was gemacht, sondern es haben sich halt ein paar Mütter, ein paar betroffene Anwohner, die das mitgekriegt haben und gesehen haben, da fließt der Verkehr weiter, kurz kaum, dass irgendwie das Blut mit Sägemehl abgestreut ist oder sowas und waren so entsetzt und haben dann spontan beschlossen, sich erstmal auf die Straße zu stellen, haben erstmal zwei Spuren dicht gemacht und dann wurden das immer mehr, damit hatten sie gar nicht gerechnet, es kamen immer mehr Leute dazu.
Und der Verkehr stand dann?
Der Verkehr musste stehen und sie haben also, als es dann immer mehr wurden, auch die beiden anderen Spuren dicht gemacht und sind dann da geblieben bis spät in die Nacht. Und das über 14 Tage lang. Jeden Nachmittag von 4 Uhr an bis spät in die Nacht mit wechselnder Beteiligung von zwischen 50 und etlichen 100 Leuten.
Und das waren alles dann Anwohner oder auch Interessenten, die halt gegen diese Trasse sind?
Ja, das waren viel Anwohner, viele Mütter mit vielen Kindern. Daraus resultierte dann, dass sich zum Teil eben die Polizeieinsatzleiter, als sie es dann mal versucht haben, die Einsatzleiter geweigert haben zu räumen, weil sie gesagt haben, gegen Kinder gehen sie nicht vor. Ja. Das war eigentlich eine unheimlich tolle Stimmung, auch weil die Kinder sich da endlich mal austoben konnten und man auf einmal gesehen hat, wie viele Leute und Kinder überhaupt in dieser Gegend wohnen, an dieser Stelle, wo man sonst nie Fußgänger gesehen hat bisher, denn da traut sich keiner lang. Es stinkt und die Laster donnern da wirklich lang. Ne?
Und haben sich solche Aktionen dann auch fortgesetzt? Also über einen längeren Zeitraum als eben über diesen ersten Schock hinaus?
Ja, die haben sich so lange fortgesetzt. Also es sind dann sehr schnell die Forderungen entstanden, es soll dort Tempo 30. Die Straße soll auf zwei Spuren verengt werden und die anderen beiden Spuren als Busspuren benutzt werden. Da fährt ein Bus durch, ne? Und die Laster sollen eigentlich raus, ne? Diese Forderungen sind entstanden und wir haben halt so lange wirklich jeden Tag von 16 Uhr an bis spät in die Nacht da gestanden, bis der Senat das Zugeständnis gemacht hat, allerdings leider nur für 500 Meter, die Stresemannstraße lang um diesen Gefahrenpunkt rum. Über die Laster wird noch geprüft und da sehe ich nicht viel kommen, aber die Straße ist eben in diesem Stück zweispurig. Und es ist Tempo 30 angeordnet in diesem Stück. Und das, ja. Und in der Folgezeit haben wir bei anderen Unfällen, die passiert sind, spontan was Ähnliches gemacht. Es ist also ganz kurze Zeit danach, wo wir dann gesagt haben, so ein Quatsch, nur für 500 Meter, ist kurze Zeit danach an einem der Endpunkte ein Unfall passiert, wo ein kleiner Junge überfahren worden ist und lebensgefährlich verletzt wurde. Und da haben wir wieder etliche Tage gestanden und auch die Kreuzung, eine sehr große Kreuzung, auch dicht gemacht. Eben auch wieder ab 16 Uhr bis spät in die Nacht, bis die Polizei dann sehr, sehr massiv dort vorgegangen ist. Also die haben generell ein Demoverbot erteilt an diesen Tagen.
Ja, und weitere Wirkungen auf die politischen Entscheidungen jetzt zu dieser Trasse, erhofft ihr die euch durch weitere Aktionen noch?
Ja, wir machen das die ganze Zeit immer weiter. Aber das Klima insgesamt, würde ich mal sagen, hat sich schon verändert. Also man ist schon viel hellhöriger für diese Belange.
Und das, du meinst auch durch eure Aktionen dann, weil ihr halt gesagt habt, so geht's nicht weiter.
Ja, also es war daran einfach auch zu merken, wie spontan, wie viele Leute dort, also ganz normale Bürger wirklich, ne? Nicht nur die Leute, die sonst sich oft an Demos beteiligen, wie spontan, wie viele sich da auf die Straße gestellt haben, ne? Die sonst vielleicht viel, viel Angst vor sowas gehabt hätten, sowas noch nie gemacht hätten und sich dahingestellt haben, sich zum Teil eben auch bei Räumungsversuchen der Polizei entgegengestellt haben und haben gesagt, wir wollen das hier so nicht mehr, das ist nicht mehr auszuhalten. Das war so klar, wie viele Leute da die Nase voll von haben, ne? Mhm.
Soweit also zu Hamburg, zum Widerstand dort von Hamburger Bevölkerung gegen den Individualverkehr dort. Im Studio hier bei uns in Radio Dreieckland ist jetzt Peter vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost. Es kann vielleicht jetzt als bekannt vorausgesetzt werden. Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof hat schon länger entschieden, die B31 Ost kann gebaut werden. Dagegen agitiert das Aktionsbündnis B31 Ost. Kommen wir vielleicht zuerst mal auf die Ebene der politischen Parteien, obwohl jetzt bei uns in der Zeitung stand, dass die SPD in Kirchzarten sich nochmal gegen den Bau ausgesprochen hat und vielleicht auch eine zunehmende Ablehnung in der SPD und in anderen Parteien gegen den Straßenbau da ist. Der Teufel hat bei seinem Besuch in Kirchzarten keine Zusagen gemacht, dass nochmal grundsätzlich über den Bau der Straße diskutiert wird.
Nee, Erwin Teufel hat auf seinen Wahlkundgebungen in Kirchzarten und in Freiburg klar darauf bestanden, dass die Straße gebaut werden soll. Er hat zwar gesagt, man kann über einiges verhandeln, aber er will keinen neuen Planfeststellungsbeschluss. Im Klartext heißt es, man kann darüber verhandeln, ob die Straße nun auf einem 5 Meter hohen Damm führt oder auf einen 3,5 Meter hohen Damm oder ob sie 26 Meter breit ist oder nur 25 Meter breit. Das sind natürlich Angebote, die niemand was nützen, weder den Kirchzartnern oder den Freiburgern oder den Schwarzwäldern.
Nur kosmetische Veränderungen also.
Ja, ganz sicher.
Es stehen jetzt aber noch Entscheidungen an in verschiedenen Gemeinderäten, auch im Gemeinderat Freiburg. Wie sieht es da denn eigentlich aus?
Im Gemeinderat Freiburg kann man heute sagen, dass es eine Pattsituation ist, 50-50. Und dass, wenn es heute zu einer Abstimmung kämen würde, das äußerst knapp eben ausgehen würde. Aber wir möchten eben erreichen, dass im Gemeinderat ein klares Votum gegen diese Straße entsteht und nicht nur mit einer oder zwei Stimmen Mehrheit dagegen entschieden wird. Und dazu möchten wir eben auch die CDU-Stadträte und den ein oder anderen von der SPD noch dazu bringen, sich gegen dieses Mammutprojekt auszusprechen, weil es ist ganz klar. Und dazu haben wir jetzt in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen, möchten wir konzentriert Unterschriften sammeln und rufen jeden auf, überall zu unterschreiben, wo es nur geht, dass wir im Gemeinderat vorlegen können, dass so und so 1000 Bürger in Freiburg und Umgebung sich eben gegen diese vierspurige Autobahn von Breisach bis Donaueschingen wenden. Und das muss natürlich im Gemeinderat zu denken geben, auch wenn der Kirchzartner Gemeinderat höchstwahrscheinlich jetzt am Dienstag sich gegen die Trasse aussprechen wird, in Hüfingen, in Titisee, Neustadt. Alle Gemeinden und entlang der Trasse sprechen, sie werden sich gegen die Trasse aussprechen und da kann Freiburg sich wahrscheinlich, hoffen wir, nicht dafür aussprechen, das wäre ein Unding.
Was heißt das dann, wenn Freiburg sich dagegen ausspricht?
Wenn der Freiburger Gemeinderat sich dagegen ausspricht, heißt es im Klartext, dass die Straße nicht gebaut wird. Es gab es eigentlich noch nie, dass in der Straßen- oder verkehrspolitischen Geschichte Deutschland eine Straße gegen den Willen einer Stadt oder gegen den Willen eines Gemeinderats gebaut wurde, wenn sie so mitten im Stadtgebiet verläuft, vierspurig und die Stadt in zwei Hälften teilt.
Wie ich das richtig verstehe, ist, dass jetzt also auf der einen Seite die Hoffnung eben auf den Gemeinderat, dazu soll eben auch ja Druck gemacht werden über Unterschriften, aber auch über Aktionen beispielsweise, werdet ihr morgen am Samstag eine Trassenbegehung ja veranstalten, werdet eben diese zukünftige B31 Ost dann runterlaufen und zeigen, was eben alles zerstört wird durch den Bau. Ich würde gerne jetzt aber trotzdem nochmal zu dem eben gehörten Beitrag zurückkommen, zu diesen Aktionen, die dort liefen. Es waren Blockaden, Straßenblockaden, wie wir sie in Freiburg bisher noch nicht gesehen haben. Kann denn jetzt, wenn dieser Beschluss dann doch zustande kommt, dass die B31 Ost neu gebaut wird, kann denn dann dieser Widerstand, der bisher eben durch Aktionen wie Demonstrationen Unterschriftenlisten eben. Kann der sich dann ausweiten dahingehend?
Also zuerst noch muss ich berichtigen, dass die Trassenbegehung am Sonntag stattfindet und nicht morgen. Aber wir morgen in der Stadt nochmal informieren zu dieser Trassenbegehung an unserem Infostand gegenüber vom Regierungspräsidium in der Kaiser-Josef-Straße. Also Trassenbegehung ist am Sonntag um 14 Uhr am Bahnhof Littenweiler. Zudem eben, dass man da die abgesteckte Trasse sich anguckt. Und zu diesem Punkt, dass wir jetzt bis jetzt unsere Aktion relativ oder alles war sehr legal, mit der Polizei immer sehr kollegial wurde verhandelt, die fanden das ganz toll. Man kann auch sagen, dass in der Freiburger Bevölkerung wird auch geschätzt, dass wir uns, sagen wir mal, zivilisiert oder im Rahmen der Gesetze bewegen, und es ist echt unwahrscheinlich, dass nie negative Stimmen gab gegen unsere Aktionen. Es wurde immer in Kommentaren, im Dreisamteller Wochenspiegel wurde sogar hervorgehoben, dass das wieder eine richtige Basisdemokratie wäre, was diese Aktionen da verlangen. Also insofern sind wir da nicht schlecht gelaufen, und wir hoffen auch durch das, dass ziemlich viel, sagen wir mal, etwas ältere Leute im Aktionsbündnis im Plenum sitzen und auch Leute, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen und es zu verhindern suchen, alte Füchse und alte Hasen sind und die vielleicht schon daraus gelernt haben, dass man vielleicht auch auf legalen Weg was erreichen kann, wenn das nur massiv kommt, jede Woche eine Aktion oder so. Wenn aber der Gemeinderat sich dafür aussprechen würde, dass sie gebaut würde, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es im Dreisamtal zu einem Zeltlager oder einem Hüttendorf kommen wird. Ich glaube, dass da doch genug Leute gäbe, die bereit wären, den Platz da zu besetzen. Und das müssten wir aber im Aktionsbündnis im Plenum nochmal es gibt sicher harte Diskussionen. Die einen sagen, man soll sich vielleicht nur neben den Bagger hinstellen und pfeifen oder so. Und die anderen sagen, also hört mal, damit verhindern wir das nicht. Und unser Gewissen gebietet es uns, vielleicht auch bei Jüngeren für unsere Kinder da zu kämpfen und da eben Zeltstädte und sowas zu errichten.
Es müsste doch meiner Meinung nach mittlerweile wirklich so sein, dass es vielen Leuten einfach massiv stinkt, was Individualverkehr heute bedeutet, was er für Auswirkungen hat. Jeden Sommer kriegt man mit, wie hoch die Ozonwerte klettern. Die Auswirkungen des Autos sind bekannt. Also ist es nicht eine Entwicklung erkennbar, dass die Leute sagen, so geht's nicht mehr. Wir lassen uns da auch nicht mehr auf die Argumentation ein, dass ein europäischer Binnenmarkt und was weiß ich für eine wirtschaftliche Entwicklung dieses neuen Gesamtdeutschlands diesen Individualverkehr braucht oder diesen Schwerlastverkehr auch braucht, sondern sich wieder was anderes zum Ausgangspunkt nimmt. Also zu sagen, hier, das ist nicht mehr erträglich, diese ökologische Zerstörung. Wir lassen uns da auch nicht beschränken auf legale Handlungsrahmen nur, sondern sind auch durchaus bereit, was anderes noch zu machen, um das zu verhindern.
Das ist eben ein Problem bei dieser Geschichte, dass eben viele Leute sagen, es ist ganz schlimm, dieser Autoverkehr und was da auf uns zukommt. Nur viele Leute fahren einfach noch Auto, also sind Täter und Opfer zugleich. Und sie sind nicht Täter, weil sie es müssen, sondern weil eben unsere Verkehrspolitik nur 40 Jahre lang draus bestand, Straßen zu bauen. Und darunter litt eben der öffentliche Verkehr immens, sei es der öffentliche Nahverkehr oder die Eisenbahn schlechthin in der Region. Und das heißt, die Leute konnten gar nicht umsteigen, wenn sie hätten auch wollen, weil Reisen mit der Bahn kann sehr angenehm sein, wenn eben das Angebot und Komfort stimmt. Und darum glaube ich, dass die Leute sich schlecht dafür begeistern können, da jetzt zu radikalisieren. Das ist ein bisschen was anderes als beim Thema Kernkraft. Da ist man auf Verderb und Gedeih dem Atomstrom ausgeliefert, und beim Autoverkehr, die Leute müssen halt fahren, weil sie eben nichts anderes können. Und sie sind bereit umzusteigen, es zeigt die Regiokarte, obwohl es total unattraktiv ist, unbequem ist, sind die Züge voll, und es ist eigentlich nur ein Witz, dass die Höllentalbahn, die hier in Freiburg und Umgebung eingleisig fährt, dass die noch lang nicht zweigleisig, oder dass der Erwin Teufel da keine Aussagen macht, dass die zweigleisig ausgebaut werden soll.
Gut, am Sonntag hast du schon gesagt, ist die Trassenbegehung, vielleicht am Schluss nochmal eure anderen Termine. Kannst du die nochmal durchsagen?
Ganz wichtig, ich habe vorhin schon erwähnt, am Dienstag, den 18.02. ist, wie gesagt, die entscheidende Gemeinderatssitzung in Kirchzarten, wo sich eben der Kirchzartner Gemeinderat mit diesem Thema noch beschäftigt. Es wäre ganz wichtig, wenn da ins Kurhaus um 19 Uhr ganz viele Leute kommen würden, damit man eben zeigen kann, wenn sie sich dagegen aussprechen, dass das von den Bevölkerung akzeptiert wird und applaudiert wird, wenn das so kommen wird. Also es wäre auch toll, wenn da viele Freiburger hinkommen würden. Dann am Mittwoch, den 19.2., Tag später, wird im Fernsehen und vom Südwestfunk drittes Programm eine Live-Diskussion übertragen aus der Dreisamhalle in Ebnet zur B31. Der Titel ist Vierspurig in den Schwarzwald? Die findet statt zwischen 20 und 21 Uhr. Ich weiß nicht, ob man noch reinkommt. Da wurden Karten verteilt. Man kann auf jeden Fall mal hinkommen. Wenn man nicht mehr reinkommt, wird ein Fernseher vor der Halle sein. Ansonsten kann man sich's zu Hause angucken.
Dreisamhalle, hast du gesagt?
In Ebnet, in der Dreisamhalle, ja. Und als ständige Termine haben wir den Donnerstagabend um 17.30 Uhr im Gasthaus Sonne in Littenweiler. Da trifft sich das Aktionsbündnis Plenum, wo eben über nächste Aktion beraten wird. Ist jeder herzlich willkommen und man kriegt voll mit, was im Gemeinderat läuft, was in den anderen BIs entlang der Trasse geplant ist. Und auch am jeden Dienstag ist jetzt neu, zwischen 16 und 18 Uhr gibt es eine Aktionsbündnis-Sprechzeit für alle Bürger, die eben sich informieren möchten, können dann ins Büro vom VCD in der Moltkestraße 42 und da ist jemand da, der Rede und Antwort steht.
Das alles auch für Bürgerinnen. Wir bedanken uns mal bei dir, dass du im Studio warst.
Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Februar 1992.
Militärputsch, Aussetzung bereits festgesetzter Parlamentswahlen, Verhängung des Ausnahmezustandes für ein Jahr, blutige Auseinandersetzungen auf der Straße mit bisher über 60 Toten, beginnender Bürgerkrieg. Es geht um Algerien, es geht um die Konfrontation politischer Kräfte in diesem Land, die ehemals regierende Staatspartei FNL, der nun herrschende Hohe Sicherheitsrat, der von den Militärs gestützt wird, die FFS, die Front des Forces Socialiste, die eher politisch bedeutungslos, aber doch auch wichtig ist, und die an die Macht drängenden islamischen Fundamentalisten, die sich in der islamischen Heilsfront FIS organisieren. Und dies alles in einem Land, das durch Arbeitslosigkeit, soziale Verelendung, Wirtschaftskrise und starke ökonomische Abhängigkeit vom Weltmarkt gekennzeichnet ist. So wird fast der gesamte Exportüberschuss Algeriens vom Schuldendienst aufgefressen. Die Situation in Algerien scheint unüberschaubar. Eine Einschätzung des politischen Kräfteverhältnisses, gar eine Solidarisierung mit politisch fortschrittlichen Kräften scheint nicht möglich, da die am politischen Prozess Beteiligten, vor allem die Militärs und die islamischen Fundamentalisten, kaum Anlass hierfür bieten. In dieser Woche haben wir im Info bereits zwei Beiträge zum Thema Algerien gesendet. Heute ein dritter Versuch, das komplexe Thema aufzuarbeiten. Heute Nachmittag führten wir zwei Interviews, um eine Einschätzung der politischen Situation aus zwei verschiedenen Perspektiven zu gewinnen. Das eine Gespräch ging mit Echli Kebaili, einem Algerier, der in Tübingen lebt und dort als Politologe tätig ist. Das andere Gespräch führten wir mit Sabine Kebier, freie Journalistin und Politologin, die von 1977 bis 1988 in Algerien gelebt hat, mit einem Algerier verheiratet ist und nun in Berlin lebt. Zunächst habe ich nach einer Einschätzung des Militärputsches gefragt. Repression, Verbote und Schnellverfahren sollen eine Machtübernahme der FIS verhindern. Dazu zunächst Echli Kebaili.
Ich bin kein Freund des Militärs, das ist ganz klar, vor allem wenn sie Politik machen. Aber heute in Algerien haben wir eine Notsituation. Das Militär hat nicht gegen die Demokratie geputscht, sondern im Gegenteil. Das Militär verteidigt heute die Demokratie in Algerien. Das muss man wissen. Und der Staatsrat in Algerien, kann man nicht als Militärjunta bezeichnen. Das sind Zivilisten in diesem Staatsrat und wir haben immer noch eine Zivilregierung in Algerien. Wie gesagt, ich muss es betonen, wir haben eine Notsituation. Es gibt keine andere Kraft in Algerien, die heute den islamischen Fundamentalismus stoppen kann.
Zum Thema Militärputsch meint Sabine Kebier.
Das ist praktisch eine aussichtslose Situation, zu der allerdings gesagt werden muss, dass Kenner des Landes diesen Militärputsch schon lange vorhergesehen haben und ein Teil der Bevölkerung, der nicht klein anzusetzen ist, ihn eigentlich auch begrüßt.
Es gibt ja nun auch in Algerien politische Kräfte, ich denke jetzt an die FFS, die ja gegen diesen Militärputsch ursprünglich war und die gesagt hat, wir müssen über Wahlen demokratische Verhältnisse herstellen und dieser Weg, das so über eine militärische Repression zu tun, ist falsch. Wie würden Sie denn die Position denn da einschätzen?
Na, ich denke, dass die politische Position der FFS natürlich die richtige ist. Aber sie hat natürlich, ihre Losung ist kein Integrismus und kein Militärregime. Die FFS wäre auch gegen die Installierung der FIS-Macht gewesen. Nicht wahr? Was aber sozusagen jetzt eine Position geworden ist, die das Wahlergebnis eigentlich unmöglich gemacht hat. Denn zwischen, wenn man auf der Legalität bleibt, dann hätte also natürlich die FIS die Regierung, an die Regierung kommen müssen. Ich glaube, dass die Kritik der FFS tiefer geht. Und zwar, sie setzt bereits beim bestehenden Wahlrecht an. Man hätte sich durchaus auch eine Einteilung der Wahlbezirke oder einfach ein anderes Wahlrecht vorstellen können, was sozusagen den demokratischen Parteien größere Chancen gegeben hat. Ich kann natürlich jetzt auch schlecht akzeptieren, dass 13 Millionen Wähler, wohin da aber ungefähr 25 Millionen Menschen stehen, von 3 Millionen Wählern dann zum Kalifat gezwungen werden.
Das ist ja doch also nicht zu übersehen, dass die FIS ja doch eine große Anhängerschaft hat. Und es wird ja den Militärs auch so zum Vorwurf gemacht, jedenfalls war das so in der Presse zu lesen, dass sie durch diesen Militärputsch und durch das repressive Vorgehen gegen Anhänger der FIS, auch die Verhängung des Ausnahmezustandes und so weiter, ja der FIS noch Anhänger zutreiben und damit im Grunde erst das provozieren, was sie eigentlich verhindern wollten, nämlich dass die FIS tatsächlich zur stärksten Macht wird.
Ja, es ist tatsächlich eine aussichtslose Situation. Ich glaube auch, dass der Militärputsch das Land nicht retten kann. Es ist natürlich jetzt schwer vorhersehbar, was politisch passiert. Aber man muss natürlich auch begreifen, dass die FIS oder auch die Anhänger der Fundamentalisten schon lange, ehe die FIS gegründet war, eigentlich diejenigen waren, die Gewalt in die algerische Gesellschaft getragen haben. Nicht wahr? Die also insbesondere Frauen terrorisiert haben, aber auch die Linke terrorisiert haben und jetzt beispielsweise die Stadtteile unsicher machen. Also die Gewalt ging ursprünglich schon insbesondere von den Fundamentalisten aus. Fakt ist natürlich, dass sie eine große Anhängerschaft im algerischen Volk haben. Und ich glaube, man muss besser trennen jetzt zwischen den Ambitionen und Absichten der Führer der FIS-Partei und dem, was sich die Anhängerschaft verspricht. Ja? Es ist also was Ähnliches passiert wie in den sozialistischen Ländern. Die bestehende Macht, also die Macht der FLN, soll unbedingt abgewählt werden. Es soll ein Zeichen gesetzt werden, euch wollen wir nicht mehr, ihr habt versagt. Es muss also ein großer Wandel eintreten und das ist also bei den meisten Wählern sicherlich zunächst mal eine Protestwahl. Sie wissen nicht, was sie da eigentlich wählen. Es herrscht in Algerien wenig Bewusstsein darüber, woher die eigenen Führer eigentlich gebildet werden, woher sie ihre Ideen beziehen. Hm. Ja, es herrscht auch sozusagen, das ist natürlich überall in der Welt so, dass die Armen wenig politökonomische Kenntnisse haben. Es ist bis heute noch nicht negativ aufgefallen, dass die FIS gar kein Wirtschaftsprogramm hat. Nicht wahr? Ihr Programm ist der Koran, wonach also die Reichen den Armen was abgeben müssen. Andererseits vertreten sie aber unbeschränkte Marktwirtschaft.
Zum Thema islamischer Fundamentalismus betont Echli Kebaili den Unterschied zwischen Islam als Kultur und Religion und Islam als Herrschaftssystem.
Natürlich muss man jeden Muslim respektieren. Natürlich ist es falsch, andere Religionen zu verachten und andere Kulturen zu verachten. Aber das bedeutet nicht, dass man ein Islam als Herrschaftssystem akzeptieren muss. Weil man muss wissen, was das bedeutet, ein Herrschaftssystem. Wer ist jetzt bereit, in Deutschland die Bibel als Verfassung zu haben? Warum gibt es diese Diskussion hier in Deutschland nicht? soll wer die Bibel jetzt als Verfassung haben, ja oder nein? Ist Christentum mischlich oder nicht? Warum gibt es diese Diskussion hier nicht? Es gibt eine Gruppe von Deutschen, sie meinen, die mischen da unten, also in den sogenannten islamischen Ländern, verstehen nicht von Menschenrechten, von Demokratie, man muss sie respektieren, wie sie sind. Das heißt, man will auch die Überlegenheit zeigen, wir sind besser als diese Leute da unten, und dann sagt man, man muss das respektieren. Es gibt andere Gruppe von Deutschen, sie wollen das System hier kritisieren, sie wollen den Christentum kritisieren. Was machen sie? Sie sagen dann, dass der Islam toleranter ist als Christentum, sie handeln nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Sie wissen gar nicht, was sie tun, wenn sie sagen, Islam ist tolerant als Christentum, oder wenn sie diese islamische Bewegung befürworten. Ja? Und ich sage es nochmal, man muss diese Aggressivität der Westen oder der westlichen Staaten kritisieren. Natürlich muss man gegen die Ausbeutung kämpfen und so weiter. Aber ich sage es nochmal, islamischer Staat ist keine Alternative.
Zur Einschätzung des islamischen Fundamentalismus innerhalb der islamischen Kultur Algeriens meint Sabine Gebir.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Problem zu begreifen, dass natürlich alle Algerier auf dem Boden der islamischen Kultur stehen. Nicht nur in der FLN, sondern auch in der FFS. Nicht? Das Problem ist jetzt eigentlich auch das Problem der Laisierung. Und dieses Problem wird ja von den demokratischen Parteien und insbesondere auch von der FFS, die ich also eigentlich selber auch als fortschrittlichste Kraft da drin empfinde, dieses Problem, es wird ja das Problem gestellt, dass die Religion nicht monopolisiert werden darf von einem Teil der Bevölkerung und auch nicht monopolisiert werden darf in politischem Sinne. Genau das, was die FIS macht. Ich weiß, die demokratischen Parteien sagen, wir stehen alle auf dem Boden des Islam und es kann jetzt keiner einem Moslem vormachen, dass er ein besserer Moslem wäre als der andere. Ich war, da spielen natürlich jetzt Fragen des Atheismus eigentlich überhaupt noch gar keine Rolle, weil es in Wirklichkeit natürlich sehr wenige Atheisten gibt. Es ist in Wirklichkeit ein Streit zwischen Moslems und nicht ein Streit jetzt zwischen westlichem Atheismus, der möglicherweise nach Algerien hineingetragen sein könnte. Das ist ja nur in sehr geringfügigem Ausmaße. Es ist ein Streit innerhalb der arabischen Kultur und genau da geht es auch um Toleranz und nicht.
Ja, und genau da brechen wir leider ab, weil die Kassette zu Ende ist. Das waren die
Nachrichten von Radio Dreieckland.